Meine Frau und ich ganz gerne mal wandern. Die meisten von euch zumindest gehen meine Frau und ich ganz gerne mal wandern. Ich suche meistens die Touren aus und meine Frau wundert sich dann manchmal, wo wir landen und was wir alles so unternehmen. Aber sie sorgt für das Essen, ich für die Tour und dann kriegen wir meistens was Schönes zusammen. Auf dem Weg zum Bodensee vor einigen Jahren haben wir einen kleinen Umweg gemacht und wir sind nach Bad Buchau gefahren, um dort eine Runde zu laufen. Meine Frau natürlich mit. Und nachdem wir ein Stück gelaufen sind, sagt sie plötzlich: Stefan, mir wird's ganz schwummrig. Mir wird's ja ganz wackelig irgendwie unter den Beinen. Was ist denn hier los? Da sagte ich zu ihr: Brigitte, genau deswegen sind wir hierher gegangen. Wir waren nämlich am Wackelwald. Das ist ein Wald, der hat einen ganz weichen Boden und man kommt sich so vor, als würde man über ein Wasserbett oder über so eine Luftmatratze laufen und es ist wirklich ganz schwummrig. Der Wackelwald. Also wenn ihr das noch nicht kennt, das ist wirklich ein Erlebnis. Warum erzähle ich euch das? Ihr werdet es gleich merken, wenn wir jetzt den Bibeltext lesen, den wir heute betrachten. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 46 bis 49. Lukas, Kapitel 6, 46 bis 49. Jesus sagt: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Fluss an dem Haus und er konnte es nicht erschüttern, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Fluss riss an ihm und es fiel gleich zusammen und der Einsturz dieses Hauses war gewaltig. Lasst uns noch mal beten. Ja, unser Vater im Himmel, wir haben das eben gerade gesungen, wie sehr wir uns über dein Wort freuen. Und wir bitten dich, Herr, dass wir einmal verstehen, was sagst du uns durch dein Wort und auf der anderen Seite, dass wir es dann auch in unserem Leben umsetzen können. Gib mir Gnade, Herr, zum Weitergeben deines Wortes und jedem von uns ein offenes, empfängliches Herz, damit wir von dir lernen und es in die Praxis umsetzen können. Amen. Ich finde, heute ist es ziemlich einfach, diesen Bibeltext auszulegen. Wir bekommen ja die Bibeltexte immer zugeteilt. Und manchmal, wenn der Martin den Dienstplan schickt, dann denke ich, ach du Schreck, was ist denn das für eine Katastrophe? Was hat er mir denn da wieder für einen Bibeltext zugeordnet? Aber heute muss ich sagen, das ist ja mal richtig schön. Da muss man gar nicht so lange überlegen und sich so intensiv mit dem Text auseinandersetzen. Man liest den Text und es ist doch sofort klar, worum es geht, oder? Ist es euch auch so gegangen, als ihr den Text eben gelesen habt? Das ist schön. Eben, als die Kinder noch da waren und wir haben das Lied gesungen, die gleiche Botschaft war in dem Lied, oder? Und genau diese Botschaft, man liest es und man hört es und man weiß sofort, in diesem Abschnitt geht es um dieses Thema. Worum geht's denn? Was ist euch aufgefallen? Was würdet ihr sagen, will uns der Herr Jesus mit diesen oder in diesen vier Versen sagen? Jemand den Mut von euch? Dann sage ich es euch. Er möchte sagen, dass wir das tun sollen, was er sagt. Er möchte mit anderen Worten, dass wir ihm gehorsam sind. Wir sollen tun, was er sagt. Dreimal spricht Jesus in diesem Abschnitt davon und dreimal erwartet er, dass seine damaligen Zuhörer tun, was er sagt, also das Gehörte in die Praxis umsetzen. Ich lese es nochmal. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Wer zu mir kommt und meine Rede hört und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Flut an dem Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und tut nicht, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Fluss riss an ihm und es fiel gleich zusammen. Und der Einsturz dieses Hauses war gewaltig. Also es geht darum, zu tun, was Jesus sagt. Das ist ganz schlicht und einfach, ja, der Inhalt dieses Abschnitts. Am Mittwoch lief mir der Martin über den Weg und dann habe ich mitbekommen, der Martin hat die Gottesdienstleitung. Dann sagte ich noch zu ihm, ach Martin, du kannst lang machen. Alles, was ich sagen muss, habe ich in 5 Minuten gesagt. Und wenn ihr das jetzt euch merkt und wenn ihr das in die Praxis umsetzt, dann habt ihr das Wichtigste gehört. Aber ich will euch noch nicht um 10:55 nach Hause lassen, aber das war schon mal das Wichtigste. Wir sollen tun, was Jesus sagt. Und wenn wir das wissen, dann können wir es in die Praxis umsetzen. Ich habe, als ich den Text gelesen habe, man setzt sich ja natürlich schon ein bisschen mit dem Text auseinander, ich habe dann 2 Gründe gefunden, warum wir tun sollen, was Jesus sagt. Und ich glaube, das ist ganz interessant zu wissen, warum soll ich denn eigentlich tun, was der Herr Jesus sagt. Den ersten Grund verpackt Jesus in eine Frage. Die lesen wir in Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Warum sollen wir tun, was Jesus sagt? Warum soll ich denn eigentlich tun, was Jesus sagt? Und die erste Antwort ist, weil Jesus der Herr ist. Ich soll tun, was Jesus sagt, weil Jesus der Herr ist. Für jeden von uns ist klar, dass das Wort Herr eine Autorität bzw. eine Respektperson ist. Ein Herr, vor dem haben wir Achtung. Die Leute sprachen damals von Jesus als Herrn und Meister. Sie erkannten ihn als geistlichen Lehrer an. Und Jesus sagt zu den damaligen Hörern, wenn ihr mich schon Herr nennt, dann müsst ihr doch auch tun, was ich sage. Das ist etwas ganz Normales. Ich habe einen Chef und weil er mein Chef ist, soll ich auch tun, was er sagt. Der Chef ist über mir und genauso ist der Herr über den Menschen. Nennst du Jesus auch Herrn? Ich meine da mich nicht Herr Schmidt oder Herr Weinbach oder sonst irgendwie Herr, sondern ist Jesus dein Herr? Nennst du Jesus deinen Herrn? Ist er über dir? Und wenn du Jesus Herr nennst, dann ist die logische Konsequenz davon, dass du auch tun musst, was er dir sagt. Ansonsten ist er nämlich gar nicht dein Herr. Und genau das sagt Jesus. Warum nennt ihr mich denn Herr und ihr tut gar nicht, was ich sage? Wir sind ja bei der fortlaufenden Betrachtung des Lukas-Evangeliums und wir haben in den letzten Wochen und Monaten schon sehr viel gehört und auch verstanden und wir wissen, und das ist ganz wichtig, dass Jesus nicht irgendein Mensch ist. Lukas hat ja das Evangelium geschrieben, um deutlich zu machen, wer der Herr Jesus wirklich ist. Er ist der von Gott gesandte Retter. Gott wird Mensch und durch das, was der Herr Jesus getan hat, kamen Menschen auch zu der Erkenntnis, dieser Jesus ist der von Gott gesandte Retter. Er ist der Messias, der im Alten Testament angekündigt wurde. Und dann kamen die ersten Menschen, wie zum Beispiel der Zöllner Levi oder auch Petrus, zu der Erkenntnis, das ist der Herr. Und als Jesus sie rief, verließen sie alles und folgten ihm nach. Und seitdem ist viel passiert und heute wissen wir natürlich noch viel mehr als die Leute damals, weil wir können so vieles in der Bibel nachlesen. Und Lukas berichtet in seinem Evangelium, wie die Geschichte dann weiterging. Der Herr Jesus wurde schließlich verraten, er wurde hingerichtet, er starb am Kreuz, sie legten ihn ins Grab. Doch am dritten Tage ist er von den Toten auferstanden und er zeigte sich den Jüngern über 40 Tage hinweg. Und dann wurde er vor ihren Augen emporgehoben und, Lukas beschreibt es auch, er setzte sich zur Rechten Gottes in den Himmel. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das alles oder warum erzähle ich euch das alles? Diese Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er in den Himmel aufgefahren ist, dass er nun zur Rechten Gottes sitzt, macht eines deutlich: Jesus ist nicht nur irgendein Herr, sondern er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Jesus ist die höchste Autoritätsperson in der ganzen Welt. Er ist der Höchste. Petrus sagt es in der Pfingstpredigt so, Apostelgeschichte 2, Vers 38, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Die meisten Leute, die damals Jesus zuhörten, als er diese Feldrede hielt, die wussten das wahrscheinlich noch nicht, wer Jesus wirklich ist. Dass er der Herr aller Herren und die höchste Person des ganzen Universums ist. Aber wir wissen das heute. Jesus ist der Herr. Und das allein ist Grund genug, warum jeder Mensch tun soll, was er sagt. Warum jeder Mensch ihm gehorsam sein soll. Friedrich Schiller hat es in seinem Lied so ausgedrückt: Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Alle Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Und wir könnten ergänzen, nach dem, was wir gehört haben, dem man nicht nur Ehre geben muss, sondern dem man gehorchen muss. Man muss tun, was dieser Herr sagt. Der erste Grund, warum wir also tun sollen, was Jesus sagt, ist: Jesus ist der Herr. Der zweite Grund, es gibt noch einen zweiten und den finden wir dann in den Versen 47 bis 49. Beim ersten Grund haben wir auf den Herrn Jesus gesehen und in ihm die Begründung gefunden. Beim zweiten Grund schauen wir auf uns und wir finden dort die Begründung. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Fluss an dem Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und tut nicht, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute, auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Fluss riss an ihm und es fiel gleich zusammen und der Einsturz des Hauses war gewaltig. Warum sollten wir zweitens tun, was der Herr Jesus sagt? Was meint ihr, ist der Grund in diesem Text? Ich will es mal vereinfacht sagen, der Grund ist, es ist das Beste für uns. Es ist das Beste für uns, wenn wir tun, was der Herr Jesus sagt. Und der Herr Jesus veranschaulicht das durch einen doppelten Vergleich. Er sagt, wer meine Worte hört und tut, der gleicht. Wer meine Worte hört und tut nicht, der gleicht. Jesus vergleicht die Menschen mit einem Hausbauer. Und wir nennen diesen Abschnitt daher auch manchmal den klugen und den törichten Baumeister. Ich verstehe ja nicht viel vom Hausbau. Also ich wäre wahrscheinlich der Schlechteste, den ihr mit in die Ukraine oder irgendwo hinnehmen könnt, um irgendwas zu bauen. Meine Frau ist schon froh, wenn ich einen Nagel gerade in die Wand hauen kann. Aber selbst ich verstehe dieses Gleichnis. Es gibt also zuerst den klugen Baumeister. Er baut ein Haus. Und damit es fest und sicher steht, gräbt er tief und er baut das Haus auf den Felsen. Und dann regnet es. Und es regnet noch mehr. Und es kommt zu einer Flut und ein reißender Fluss rüttelt an dem Haus, aber es steht fest. Wem gleicht der kluge Häuslebauer, um bei deinen Schwaben zu bleiben? Er gleicht dem, der die Worte Jesu hört und tut. Aber dann gibt es noch einen dummen Baumeister und er baut schnell. Dafür verzichtet er auf das Fundament und er stellt es direkt auf die Erde. Und dann regnet es und es regnet und es regnet und es kommt wieder zu einer Flut und ein reißender Fluss rüttelt an dem Haus und es bricht zusammen. Und wem gleicht dieser dumme Hausbauer? Er gleicht dem, der die Worte Jesu hört und der sie nicht tut. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, eigentlich müsste ich euch jetzt ein YouTube-Video zeigen von so einer Flut, wo so eine Wassermasse kommt und ein Haus mitreißt. Und ihr habt sicherlich diese Bilder alle vor Augen, wenn ihr mal die Nachrichten gesehen habt, wenn es mal richtig zu einer Sturmflut kam oder irgendein Fluss überschwemmt wurde und er hat dann so ein ganzes Haus mitgerissen. Ihr könnt euch das alle gut vorstellen. Und genau das Beispiel bringt Jesus hier, dass eben das eine Haus feststeht und das andere fällt eben in sich zusammen. Und das ist der Grund, warum wir auf die Worte Jesu hören sollen und sie tun sollen, damit nämlich unser Haus stehen bleibt, wenn ein Sturm kommt. Und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Wer von euch hat denn schon mal ein Haus gebaut? Und wessen Haus steht denn noch, von dem, der es gebaut hat? Klasse, habt ihr gut gemacht. Aber wisst ihr, was noch wichtiger ist, als ein Haus zu bauen, das dann stehen bleibt? Es ist wichtiger, dass euer eigenes Leben auf ein festes Fundament gegründet ist. Wenn dann nämlich die Stürme kommen, dann soll dieses Haus auch stehen bleiben. Das ist wichtiger. Und ich gehe davon aus, dass jeder, der ein Haus von euch gebaut hat, dass er das sehr sorgfältig getan hat. Ihr habt das nicht mal so husch-husch gemacht. Ihr habt das geplant, ihr wart sehr ordentlich in der Ausführung. Und weil es euer eigenes Haus war, habt ihr noch besonders viel Wert auf die ordentliche Ausführung gelegt. Und genau das müssen wir auf unser eigenes Leben übertragen. Und ich muss mich selbst fragen, was mein eigenes Leben betrifft, bin ich ein guter oder bin ich ein schlechter Bauherr? Und die Antwort davon hängt davon ab, ob ich tue oder nicht tue, was Jesus sagt. Und damit wird deutlich, dass es bei diesem Bau um mein eigenes Leben geht. Baue ich mein Leben, ja baue ich mich selbst auf den festen Grund von dem Wort Jesu oder baue ich mein Leben auf eine Wackelerde? Da läufst du schon drüber und es wackelt und es bricht alles gleich zusammen. Das ist eine wichtige Frage. Also es geht darum, worauf gründe ich mein eigenes Leben? Worauf gründe ich mich selbst? Kommen wir zur Flut. Die Flut ist etwas, was dem Haus gefährlich werden kann. Und die Frage ist, wie können wir denn die Flut auf unser Leben übertragen? Was kann uns den Boden unter den Füßen wegziehen? Und wisst ihr, woran ich zuerst gedacht habe, als ich mir diese Frage gestellt habe? Ich habe an Krankheiten gedacht, ich habe an den Verlust des Arbeitsplatzes gedacht. Das waren die Dinge, die mir zuerst in den Sinn kamen, Schicksalsschläge, vielleicht auch Verfolgung. Und ich glaube, viele von uns haben solche Fluten in ihrem eigenen Leben auch schon durchgemacht. Einigen stand das Wasser bis zum Hals und manchen steht es vielleicht auch noch bis zum Hals. Und wie können wir in solchen Situationen begegnen? Wir könnten mit dem Lied der Söhne Koras antworten, Psalm 46, Vers 3. Da heißt es, darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Darum fürchten wir uns nicht. Und der Psalmist sagt ein Darum und davor kommt das Warum. Das ist nämlich der Vers vorher. Da heißt es, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und glauben wir bitte nicht, dass wir sorgenfrei durch unser Leben gehen können. Ich habe das früher mal gedacht, das Leben sollte eigentlich sorgenfrei und problemlos funktionieren. Und auch als ich Christ wurde, war das nicht der Fall. Der Herr Jesus verspricht uns auch kein sorgenfreies Leben. Der Herr Jesus verspricht uns kein problemfreies Leben. Diese Dinge, ich kann arbeitslos werden, ich kann krank werden, auch wenn ich Christ bin. Und diese Dinge können mein Lebensfundament ordentlich angreifen. Stell dir vor, du verlierst aus irgendeinem Grund deinen ganzen Besitz. Dein Handy, dein Auto, dein Haus, alles ist plötzlich weg. Und wenn du dein Leben nicht auf Gottes Wort gründest, wenn diese Dinge für dich das Allerwichtigste sind, dann glaube ich, kann auch dein Leben zusammenbrechen. Aber wenn du auf den Herrn Jesus vertraust, dann wirst du immer noch damit zu kämpfen haben, wenn du dein Haus verlierst. Aber du wirst dich vielleicht daran erinnern, dass du hier keine bleibende Stadt hast, sondern dass du eine ewige Heimat im Himmel hast. Und dadurch verschiebt sich, sag ich mal, diese Sache etwas. Oder andere Menschen erfahren Unrecht. Im einfachsten Fall sind es Arbeitskollegen, die dich mobben, aber manche haben noch viel Schlimmeres in ihrem Leben erfahren. Und dann kommen diese Antworten, die uns vielleicht in den letzten Wochen durch Peter und durch Martin näher gebracht wurden, wie sie zum Beispiel sagten, wie können wir denn mit solchen Situationen umgehen? Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Oder ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die uns hassen. Ich bin überzeugt, wenn wir unser Leben auf das Wort Gottes gründen und wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Fluten kommen, die uns wirklich an die Substanz gehen, dann werden wir, wenn wir unser Leben auf das Wort Gottes gründen, besser damit umgehen können im Normalfall, als wir das tun, wenn wir unser Leben nicht auf das Wort Gottes gründen. Aber ich glaube, wir haben noch nicht weit genug gedacht. Wir müssen noch über eine viel größere Gefahr nachdenken, die unser Lebensfundament zerstören kann. Größer als der Verlust unseres Arbeitsplatzes und der Verlust unseres Geldes, größer als der Verlust unserer Gesundheit und unserer Ehre. Was kann uns Schlimmeres widerfahren als das? Was kann es Schlimmeres geben? Ihr guckt mich alle fragend an und sagt, ich habe keine Ahnung. Ich will es euch beantworten mit zwei Stellen aus dem Hebräerbrief. Hebräer 9, Vers 27. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach kommt aber das Gericht. Hebräer 10, Vers 31. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das Schlimmste, was dir und mir passieren kann, ist als Sünder vor dem heiligen und gerechten Gott zu stehen und keinen Retter zu haben. Und egal, was du in deinem Leben erreicht hast und gebaut hast und vollbracht hast, wenn wir sterben, wenn wir diese Welt verlassen, und wenn wir eines Tages vor Gott, unserem Richter, stehen, dann kann alles zusammenbrechen, was wir bisher aufgebaut haben. Und wenn wir nicht auf die Worte Jesu gehört haben, wenn wir nicht die Worte Jesu ernst genommen haben, dass wir uns bekehren müssen, dass wir Buße tun sollen von unseren Sünden, dass wir umkehren sollen zu dem Herrn Jesus, dass wir ihn als unseren Retter annehmen, dann haben wir unser ganzes Leben auf Sand gebaut. Dann waren wir im Wackelwald und alles wird zerbrechen. Und schaut, wir sind so schlau. Jeder von uns baut sich ein vernünftiges Haus, in dem er vielleicht 30, 40, 50, 60, 70 Jahre leben wird. Aber wir müssen uns auf die Ewigkeit vorbereiten. Und wir müssen die Worte Jesu auf unser eigenes Leben anwenden. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir unser Leben dem Herrn Jesus anvertrauen, dass wir ihm unser Leben übergeben. Ich habe euch zwei Gründe genannt, warum wir tun sollen, was der Herr Jesus sagt. Einmal, weil er der Herr ist. Das zweite ist, weil es am besten für uns ist. Es ist die beste Entscheidung, das zu tun, was der Herr Jesus sagt. Ich habe immer noch ein bisschen Zeit. Was ist denn damit gemeint, wenn wir von den Worten Jesu reden? Die Leute, die damals bei Jesus saßen und die sogenannte Feldrede gehört haben, das ist das, was wir nachlesen können im Lukas-Evangelium Kapitel 6, Abvers 20. Es fing dann an mit den Seligpreisungen, die Manuel uns vor einigen Wochen weitergegeben hat. Und dann haben wir zwei Predigten gehört von Martin, da ging es um die Feindesliebe, und von Peter das letzte Mal, wir sollen nicht richten, wir sollen barmherzig sein. All diese Dinge. Und vielleicht war das alles, was die Leute damals von Jesus gehört haben. Der unmittelbare Kontext macht deutlich, das, was Jesus da gesagt hat, das sollen die Leute in ihrem Leben umsetzen. Und da geht es schon darum, und da habe ich mich nochmal an die Predigt von Manuel erinnert, was bedeutet es denn, Christ zu sein? Arm zu werden um Jesu willen, ihm nachzufolgen. Und dann, wie lebe ich als ein Nachfolger Jesu? Ich liebe meine Feinde, ich bin barmherzig, ich richte nicht. All diese Dinge umzusetzen. Aber wir dürfen die Worte Jesu nicht auf dieses eine Kapitel in der Bibel begrenzen. Jesus hat ja noch viel mehr gesagt, und auch das gilt es letztendlich in unserem Leben umzusetzen. Und darüber hinaus ist es natürlich wichtig, wir glauben, dass die ganze Schrift das Wort Gottes ist. Jesus ist Gott, und so ist alles, was in der Schrift steht, auch ein Wort Jesu, ein Wort Gottes, das für unser Leben wichtig ist. Ich muss euch nicht an Paulus erinnern, wie er an Timotheus geschrieben hat im zweiten Brief, im dritten Kapitel, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ich glaube, wir alle glauben das, oder die meisten glauben das von uns. Die Bibel ist das Wort Gottes, und die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und ist wichtig für uns. Vor einiger Zeit haben wir im Hauskreis den ersten Psalm durchgenommen, und da wird uns dann auch deutlich nochmal gemacht, wie gut es ist, sich an das Wort Gottes zu halten. Lust zu haben, Freude zu haben an dem Wort Gottes und das dann umzusetzen, da heißt es, dieser Mann, der das tut, oder diese Person, die das tut, gleicht einem Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist und dessen Frucht ja immer wieder da ist. Also das Wort Gottes, das Wort Jesu, welches unser Maßstab ist, unser Fundament ist, ist die ganze Heilige Schrift. Ich habe mir nochmal dann überlegt, warum tun wir denn eigentlich nicht, was Jesus sagt? Jesus stellt ja selbst die Frage, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und ihr tut nicht, was ich euch sage. Ich möchte euch das nur kurz aufzählen, was einige Gründe sind, die mir eingefallen sind, warum wir nicht tun, was Jesus sagt. Das erste ist, wir haben Jesus nicht als unseren Herrn akzeptiert. Das war ja der erste Punkt, die erste Begründung, auf die ich schon eingegangen bin. Und deswegen möchte ich dich nochmal ganz konkret fragen, hast du Jesus oder ist Jesus der Herr in deinem Leben? Hast du ihm dein Leben ganz bewusst anvertraut? Das ist das Erste und Wichtigste, was wir machen. Wenn ich Jesus nicht als Herrn anerkenne, warum soll ich dann tun, was er sagt? Aber Jesus ist der Herr. Das Zweite, wir wissen nicht, was Jesus sagt. Das gibt es ja auch, dass wir zwar sagen, ja, Jesus ist mein Herr, aber damit ich das dann in meinem Leben umsetzen kann, muss ich natürlich erstmal das Wort Gottes hören und zweitens dann auch verstehen. Ich muss mich also schon und will mich auch dem Wort Gottes aussetzen. Und deswegen sage ich immer wieder, wir müssen doch in den Gottesdienst kommen. Wir brauchen das Wort Gottes, damit Peter und Manuel und Mike und die anderen mir erklären, was das bedeutet. Wie kann ich das dann auch, einmal was es bedeutet und zweitens, wie kann ich es denn in meinem Leben auch umsetzen? Oder wir haben die Hauskreise, dann können wir darüber sprechen und uns gegenseitig ermutigen und helfen, diese Dinge, die der Herr Jesus gesagt hat, die im Wort Gottes stehen, dann auch in die Tat umzusetzen. Ein drittes, warum wir nicht tun, was Jesus sagt, wir glauben anderen Stimmen. Das können Freunde sein, es können auch Medien sein und ich glaube, das ist etwas, was wir heute, mit dem wir heute immer wieder zu kämpfen haben. Es gibt so viele Stimmen und es gibt so viele Meinungen in dieser Welt. Der eine sagt das, der andere sagt das. Der dritte sagt noch was ganz anderes und dann weiß ich nicht, was soll ich denn jetzt eigentlich machen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass ich mein Leben auf das Wort Gottes gründe und mich nicht nach der Meinung richte, die ich zum Beispiel im Radio oder im Fernsehen vorgesetzt bekomme. Oder auf die Meinung von Freunden, vermeintlichen Freunden höre, die mir was anderes sagen, als was im Wort Gottes steht. Und ich glaube, das ist eine der Gefahren, in der wir gerade heute ausgesetzt sind. Aber wir hatten jetzt gerade beim Glaubensgrundkurs vor einigen Tagen, sind wir auch noch mal auf die Frage eingegangen. Da ging es um den Sündenfall. Da hat Gott eine Sache gesagt und dann sagte der Teufel, ja, aber sollte Gott wirklich gesagt haben? Der meint es doch gar nicht gut mit dir, ist doch viel besser, wenn du selbstbestimmt lebst und wenn du machst, was dir gefällt und außerdem wirst du dann Gott gleich sein. Das sind die Stimmen, die uns von dem Wort Gottes, die das Wort Gottes in Frage stellen. Und das haben wir so häufig heute in den Medien und wo auch immer, dass es Stimmen gibt, die uns davon abhalten wollen, das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Ein anderer Grund könnte sein, wir kommen zeitlich nicht dazu, das zu tun, was Jesus sagt. Also ich habe das Wort Gottes gehört, ich habe es verstanden, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Dann kann es sein, dass ich wirklich falsche Prioritäten habe, denn normalerweise tue ich das, was mir wichtig ist. Und wenn mir wichtiger ist, Fernsehen zu gucken, als das umzusetzen, was im Wort Gottes steht, dann habe ich meine Prioritäten falsch gesetzt. Jetzt ist mir das Ganze verrutscht. Dann ist mir noch eingefallen, ein anderer Grund könnte sein, ich kann nicht tun, was Jesus mir sagt. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es sowas gibt? Ich kann nicht tun, was Jesus mir sagt. Ich habe es verstanden, ich will es vielleicht auch tun, aber ich kann es nicht tun, ich krieg's nicht hin. Vielleicht kann es sein, dass irgendwelche Bindungen da sind, irgendwelche Süchte, dass ich irgendwas nicht loskomme. Das ist mir da als Beispiel eingefallen. Ich glaube, in so einem Fall wäre es gut, seelsorgerlichen Rat zu suchen, jemanden zum Bruder oder zur Schwester zu gehen, zu sagen, hör mal, ich habe hier ein Problem, ich schaffe es alleine nicht. Lass uns dafür beten, hilf mir bitte. Und ein letztes, warum wir nicht tun, was der Herr sagt, ich will es ja gar nicht tun. Ich will einen anderen Weg gehen. Und wenn das der Fall ist, dann müssten wir jetzt wieder vorne an der Predigt anfangen und die zwei Gründe anschauen, warum wir tun sollten, was der Herr sagt. Einmal, weil er der Herr ist und weil das Beste für uns ist. Warum willst du nicht tun, was der Herr Jesus sagt, wenn es doch das Beste ist? Selbstbestimmung ist ein Irrweg. Heute zählt, wenn ihr die psychologischen Berater lest und alles Mögliche in irgendwelchen Frauen- und wahrscheinlich auch Männerzeitschriften, da geht es nur um mich, mein Ich selbst und so weiter. Gott hat uns nicht für uns selbst geschaffen, sondern Gott hat uns für sich geschaffen, damit wir mit ihm und für ihn und zu seiner Ehre leben und nicht, damit ich ein selbstbestimmtes Leben führe. Das waren jetzt 6 Gründe, die mir eingefallen sind. Vielleicht gibt es noch mehr, vielleicht fällt dir noch einer ein, aber ich glaube, das sind die Gründe, die uns hindern, das Wort Gottes umzusetzen. Ein letzter Punkt, praktische Anwendung. Also was mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung, es ist so wichtig, nicht nur das Wort Gottes zu hören, sondern das Wort Gottes zu tun. Das, was Jesus sagt, in die Praxis umzusetzen. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir uns ganz praktisch Gedanken machen, wie kann das denn umgesetzt werden. Der erste Punkt ist an mich selbst gerichtet, als Prediger. Ich weiß, dass ich beim Predigen und bei der Vorbereitung oftmals sehr viel Zeit damit verbringe, den Text auszulegen und zu verstehen, was sagt der Text. Und ich habe oft Schwierigkeiten, das Ganze dann in die Praxis umzusetzen und praktischer zu werden. Und ich möchte es lernen, ja, nicht nur euch zu erklären, das sagt der Text, und dann zu sagen, ja, guckt mal, was er damit macht, sondern eher Hilfen zu geben, wie können wir das denn jetzt in die Praxis umsetzen. Und bitte, ihr Brüder, erinnert mich daran, Mike ermahnt mich daran, weil er über Ermahnung auch gesprochen hat, er darf das auch machen. Wenn das nicht gelingt, dann sagt er, da musst du noch dran arbeiten. Also das ist für mich, was ich ganz wichtig finde. Das Zweite, um den Willen Gottes zu kennen, muss ich ja das Wort Gottes hören. Und wenn du nicht regelmäßig in den Gottesdienst kommst und wenn du nicht regelmäßig am Hauskreis teilnimmst, dann möchte ich dich ermutigen, das ist ein ganz konkreter Schritt, setz dich dem Wort Gottes regelmäßig aus. Ich habe euch das schon mal gesagt. Es gibt drei feste Termine in meiner Woche. Der Gottesdienst, der Hauskreis und der Eheabend. Aber die 2 ersten, die möchte ich euch auf jeden Fall ins Herz legen, was die Predigt angeht. Diese Termine sind gebucht. Die fallen nur ganz selten mal aus irgendwelchen Gründen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, nimm dir fest vor, nächste Woche zum Gottesdienst zu kommen, nächste Woche in die Gebetsstunde oder zum Hauskreis zu gehen. Eine dritte wichtige Sache ist die Frage, hast du dich denn überhaupt schon entschieden, dem Herrn Jesus nachzufolgen? Hast du so eine Lebensübergabe an den Herrn Jesus schon gemacht, vollzogen? Vielleicht sitzt du schon seit Jahren hier im Gottesdienst. Du hörst immer wieder davon, dass du aufgefordert wirst, du sollst dich bekehren, du sollst an den Herrn Jesus glauben, du sollst dem Herrn Jesus dein Leben anvertrauen, solltest das durch die Taufe dann auch deutlich machen. Und du hast es noch nie getan. Und da möchte ich dich als ganz praktischen Schritt ermutigen, mach's doch heute. Übergib dein Leben dem Herrn Jesus. Wenn du nachher nach Hause kommst, schließ dich in deinem Zimmer ein, knie dich hin und übergib dein Leben Jesu. Ein viertes, nimm dir ein Notizheft mit und schreibe auf, was du tun sollst. Und ich glaube, einige machen das. Der Mike schreibt fleißig mit, das finde ich vorbildlich. Also irgendein Punkt wirst du in dieser Predigt wahrscheinlich gehört haben, was du in deinem Leben umsetzen kannst. Schreib's dir auf und ich mache mir dann immer ein Ausrufezeichen dahinter und überprüfe es dann auch, ob du es wirklich getan hast. Und ein fünftes, sprich darüber. Nach dem Gottesdienst gibt es Stehkaffee, auch heute. Und ich weiß, es ist so schön, darüber zu sprechen. Wie fandest du denn die Predigt heute? Ja, der Stefan, der hat wieder so lang gepredigt und dann habe ich nicht verstanden, was er gesagt hat. Und ich freue mich viel mehr, wenn die anderen predigen und so weiter. Gell? Ja, das ist schön, wenn man sowas machen kann. Aber was haltet ihr denn, wenn ihr mal eine andere Frage stellt? Welchen Punkt hast du dir heute während der Predigt notiert, den du in die Praxis umsetzen möchtest? finde, das ist eine gute Idee, oder? Darüber nachzudenken. Und wenn der Karl dann zu mir, nach dem Gottesdienst zu mir kommt und er fragt mich, dann sage ich, weißt du, Karl, ich habe mir notiert, ich denke jetzt zurück an Martin, ich soll meine Feinde lieben. Dann fragt der Karl, hast du denn Feinde? Sage ich, nee. Aber ich habe einen Arbeitskollegen, der macht mir das Leben schwer. Und dann fragt der Karl, ja, wie willst du ihn denn lieben? Und dann sage ich, na, ich habe mir überlegt oder aufgeschrieben, ich will mal dann anfangen, für ihn zu beten. Und wenn der Karl mich dann im nächsten Sonntag wieder sieht, dann sagt er, na Stefan, wie war's? Hast du für ihn gebetet? Hast du das in die Praxis umgesetzt? Und ich glaube, das sind Dinge, die uns helfen können. Oder wir sprechen dann im Hauskreis darüber, über diese Dinge, die uns wirklich nahe gehen. Über die Dinge, die wir am Sonntag vielleicht gehört haben und am Dienstag sprechen wir darüber, wie kann ich das in die Praxis denn ganz konkret umsetzen oder ich brauche da eure Gebetsunterstützung und so weiter. Es waren jetzt 5 praktische Punkte. Ich hoffe, einer ist für jeden von euch dabei und möchte euch ermutigen, das auch umzusetzen. Also, in der heutigen Predigt ging es vor allem Dingen um das Tun, um die Umsetzung der Worte Gottes. Ich habe eine Fabel gefunden von Søren Kierkegaard, die möchte ich euch zum Schluss noch vorlesen. Da geht es auch ein Stück weit um das Tun. Ein Haufen schnatternder Gänse wohnt auf einem wunderbaren Hof. Sie veranstalten alle 7 Tage eine herrliche Parade. Das stattliche Federvieh wandert im Gänsemarsch zum Zaun, wo der beredetste Gänserich mit ergreifenden Worten die Herrlichkeit der Gänse dartut. Immer wieder kommt er darauf zu sprechen, wie in Vorzeiten die Gänse mit ihrem mächtigen Gespann die Meere und Kontinente beflogen haben. Er schwärmt geradezu vom Fliegen. Dabei vergisst er nicht, das Lob an Gottes Schöpfermacht zu betonen. Schließlich hat er den Gänsen ihre kräftigen Flügel und ihre unglaublichen Richtungssinn gegeben, dank deren die Gänse die Erdkugel überfliegen konnten. Die Gänse sind tief beeindruckt. Sie senken andächtig ihre Köpfe und drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper, der noch nie den Boden verlassen hat. Sie sind begeistert, sie watscheln auseinander voll Gutes für die gute Predigt und den beredeten Gänserich. Aber das ist auch alles. Sie fliegen nicht. Und lasst uns nicht so sein wie diese Gänse. Lasst uns sein wie solche, die das Wort Gottes wirklich gehört haben, die tun, was der Herr sagt und damit auch gute Baumeister ihres eigenen Lebens sind. Wollen wir noch mal beten? Stehen wir auf dazu. Ja, lieber Vater, wir danken dir auch für dieses Wort, das der Herr Jesus uns mitgegeben hat. Und im Grunde ist alles so klar und so einfach, dass jedes Kind verstehen kann, was damit gemeint ist. Zu tun, was der Herr Jesus sagt. Und ich bitte dich, Herr, hilf du mir, hilf du jedem von uns, das in seinem Leben umzusetzen. Dein Wort zu hören und dann das Ganze in die Tat umzusetzen. Vielleicht gibt es Hinderungsgründe und du kennst jeden Einzelnen. Wir haben das ganz am Anfang des Gottesdienstes gehört. Du weißt, was in unserem Innern ist. Du kennst unsere Ausreden, unsere Motive. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch durch deinen Geist an uns wirkst und uns hilfst, dass wir solche sind, werden und bleiben, die tun, was du sagst. Und dazu schenk bitte deine Gnade, Herr, und deinen Segen. Amen.